Es war der Tag der Außenseitersiege bei dieser EM. Rumänien schlägt die Ukraine, die Slowakei schlägt Belgien und Frankreich besiegt Österreich. Also drei Überraschungen, über die wollen wir jetzt sprechen mit Nele Hüpper hier im Rasenfunk. Und los geht's.
Und nun der Rasenfunk.
Il y a du monde, il y a du monde, il y a Trezeguet. Ah oui! L'équipe de France est championne d'Europe. L'équipe de France est championne d'Europe grâce à Pires et Trezeguet sur ce.
Alles zur EM der Männer.
Guten Abend, Nele. Habe ich dich slightly offended mit diesem Witz im Intro? Habe ich das richtig gesehen?
Nein, überhaupt nicht. Kann man, also ich habe ja wirklich gar nichts mit Frankreich zu tun und ich kann mir kein Team vorstellen, denen ich es weniger gönnen würde, so ein Spiel zu gewinnen als Frankreich. Also
müssen wir die Ironie-Layer jetzt aufdecken?
Ich glaube, nee, ja. Nein, das machen wir später. Wir müssen erstmal über viel, viel interessantere, tollere Spiele sprechen.
Ja, das tun wir. Es war wirklich ein interessanter Tag heute, garniert auch von sehr gutem Wetter. Ich war hier in München im Stadion beim ersten Spiel, über das wir sprechen wollen, nämlich Rumänien gegen die Ukraine. Richtig schöner Sommertag und alles andere als Sommerfußball und das aber vor allem von Rumänien. Und das war so jetzt nicht unbedingt zu erwarten. Die Ukraine hat in der Anfangsphase viel den Ball, aber kaum klare Chancen. Aber dann kommt die 29. Minute und die ist ein Schlüsselmoment dieser Partie. Das haben auch beide Trainer danach in der PK gesagt. Lunin schlägt einen Pass direkt in die Füße von Mann. Der legt ab auf Stanciu und Stanciu zimmert den oder schlänzt den so wunderbar unter die Latte. Das hat, ja, die Stimmung war vorher schon gut. Danach war sie wirklich fantastisch auf rumänischer Seite natürlich. Und das war tatsächlich so ein bisschen eine Initialzündung. Danach haben Coman und Mann noch gute Chancen für Rumänien. Eine direkte Ecke von Stanciu klatscht noch an die Latte. Also er hätte fast den Mario Basler gemacht in München. Coman verfehlt auch nach Wiederanpfiff das Tor. Und in der 53. Minute ist es dann soweit. Ein Konter wird übers 2-1 auf dem rechten Flügel mit Ratio gefährlich. Der legt auf Mann. Der verliert zwar den Ball, aber Marin kommt noch zu einem Nachschuss, der an Lunin vorbei im Tor landet. Wieder sieht Lunin nicht gut aus und es steht aber 2-0. Dann gibt es eine Doppelchance, die zu einer Ecke führt und genau diese Ecke wird dann nur 4 Minuten später, in der 57. Minute von rechts kommend, kurz ausgeführt. Mann dribbelt nach Pass von Stanciu in den Strafraum, deutet den Schuss an, verlädt damit noch einen Gegenspieler, passt auf Dragos und der muss nur noch einschieben. Und dann steht's 3-0 und erst in der 77. Minute muss der rumänische Torhüter Niza zum ersten Mal einen ukrainischen Schuss parieren. Es gibt noch wenige Abschlüsse von Jaremczuk vor allem, der hebt auch den Ball in der Nachspielzeit nochmal auf die Latte, aber das war wirklich sowas von wurscht. Rumänien, Nele, gewinnt im 17. EM-Spiel, das man hat, zum zweiten Mal. Der letzte Sieg Rumäniens ist 24 Jahre her. Das war ein legendäres, in Rumänien legendäres, 3-2 gegen England. Was war das für eine Partie? Wie hat Rumänien das geschafft?
Ich glaube, also Leute, die die EM-Vorschau gehört haben, werden sich jetzt nicht wundern, wenn ich sage, ich habe keine Ahnung.
Also wir haben es nicht kommen sehen. Ja, das
wir
muss
haben
man leider
also
so
wirklich
sagen, ja.
Nicht. Und ich finde, das kann man auch ruhig offenlegen.
Das kann ja
es
jeder
war
hören,
wirklich,
leider.
Ja. Nee, aber jetzt mal, also ohne Spaß, das war ein krasses Spiel. Vor allem, wenn man sich auch noch so ein bisschen in die Statistiken reinliest, so die Ukraine teilweise mit 75-70% Ballbesitz. Und Ukraine und Rumänien macht einfach 3 Tore. Also was mir in dem Spiel ein bisschen aufgefallen ist, dass die Ukraine in ihrem 4-2-3-1, würde ich sagen, war das so unpräzise gespielt hat und Rumänien da hingegen sehr sicher stand. Und vor den Toren selbst ist ja auch nicht so wirklich viel passiert. So, also dass sie sich das irgendwie angebahnt hat oder dass man irgendwie sagen kann, Rumänien hat da richtig krassen Konterfußball oder irgendwas gespielt. Das war bei dem zweiten Tor, war das ein wirklich schön ausgespielter Konter und auch wirklich ein Traumtörchen. Also diese Distanzschüsse sind schon so besonders schön, wenn sie gut ausgeführt werden. Der Konter an sich war es jetzt nicht, aber dann war dieser Schuss halt einfach perfekt und der ukrainische Torhüter sieht zweimal schon nicht so gut aus. Das muss man auch dazu sagen. Also ich glaube, da ist viel zusammengekommen. Die Ukraine, die irgendwie, ich hatte das Gefühl, nach dem zweiten Tor waren die Spieler auch irgendwie gebrochen. Also vielleicht, ich weiß nicht, ob sich das im Stadion ein bisschen anders angefühlt hat, aber nur so kann man sich dieses dritte Tor irgendwie erklären. Auch das 2-0 wäre auch voll in Ordnung gewesen, weil ich glaube, Rumänien stand wirklich bei ganz wenigen Leuten auf der Wildcard für irgendwie so krasse Spiele, krasse Tore. Also ich hatte bei dem Spiel so ein bisschen Wales-Vibes und war so ein bisschen ja. So, oh krass. Also und dann habe ich mir nochmal angeguckt, was wir so an Punkten vergeben haben und war so, ja verdammt, okay, cool. Also es geht halt oft bei so einer EM auch einfach das Momentum zu nutzen und das hat Rumänien richtig, richtig gut gemacht. Die haben nicht so, wie wir das irgendwie so vorausgesagt haben, einfach nur hinten Beton angerührt, sondern die haben ihre Konter sehr gut ausgespielt und wirklich die Ukraine, ja, selbst, also einfach mit dem Ball machen lassen und laufen lassen und da vielleicht auch einfach ein bisschen müde machen lassen. Und das Spiel von der Ukraine selbst fand ich an sehr vielen Stellen sehr behäbig und uninspiriert. Und ja, das sieht man so ein bisschen auch irgendwie an den Statistiken, finde ich. Also die Ukraine hat irgendwie 75% Ballbesitz, spielt 516 Pässe. Und Rumänien reichen 29% Ballbesitz und dementsprechend auch nur 170 angekommene Pässe. Und die überspielen aber dieses Team so krass, ja, dass ich echt gedacht habe, so, puh. Also ich habe, also wenn Rumänien weiterkommt, und das ist ja jetzt die beste Ausgangslage, dann ist das ein richtig unangenehmer Gegner für sehr viele Teams.
Jein. Ich habe da heute viel drüber nachgedacht, gerade eben, weil wir ja in unserer Vorschau relativ deutlich gegenüber Rumänien waren, eben gesagt haben, von denen ist jetzt auch nicht so viel schöner Fußball zu erwarten. Und natürlich kann man sehr gut sehr viele Zitate aus der Vorschau jetzt rausnehmen und uns auch zu Recht vorhalten. Also ich will jetzt auch nicht sagen, wir hätten da jetzt dann doch irgendwie recht gehabt. Aber eigentlich waren viele Elemente in diesem Spiel so, wie man es erwarten konnte. Rumänien hatte keinerlei Interesse an eigenem Ballbesitz. Rumänien hat auf Konter gesetzt. Völlig fair, das darf man gerne so machen. Und was dann aber dieses Spiel so besonders gemacht hat, war, also meiner Meinung nach, vor allem dieses 1:0, dieser wahnsinnige Schuss von Stanciu, dass er dann danach noch einen Ball an die Latte zirkelt. Das hat einfach dieses ganze Stadion nochmal anders elektrisiert und vor allem die Ukrainer richtig ins Mark getroffen. Lunin selbst war deutlich verunsichert, das hast du gesehen. Und dann in der zweiten Hälfte hat sich Rumänien das genommen, was auf dem Tisch lag. Aber ich bin eben schon gespannt, ob das in der Rückschau vielleicht so sein könnte. Jetzt rede ich natürlich Rumänien schon wieder schlecht. Also das könnte mir jetzt wirklich vor die Füße fallen, ich gebe es zu. Aber dass wir zurückschauen auf die EM und sagen, ja, das im Auftaktspiel, da hat alles gepasst, dann wurde es aber halt deutlich schwieriger in den anderen beiden. Aber es gibt gute Ansätze zu glauben, dass es besser wird, weil, also was du ja gesagt hast mit der Ukraine, die so harmlos war, das, beide Wahrheiten stecken da ja drin. Also einmal die rumänische Perspektive, die extrem gut das Zentrum zugemacht haben. Die haben in so einem 4-1-4-1 verteidigt und ich finde, also ich könnte jetzt auch taktisch noch mehr Sachen sagen, weil ich war ja im Stadion. Ich finde aber taktisch muss man dieses Spiel, also man kann es anhand der Taktik erklären. Ich glaube, es waren aber keine taktischen Beweggründe dafür verantwortlich, wie dieses Spiel gelaufen ist. Ich glaube, das waren andere Dinge. Aber taktisch konntest du eben sehen, das Zentrum war dicht. Sie haben vor allem im Zentrum alle Pässe in den Strafraum abgefangen. Sudakov ist ja so ein bisschen derjenige, der Ballverteiler sein soll bei der Ukraine. Der hat in der kompletten ersten Hälfte nur einen Pass in den Strafraum gespielt. Und das konntest du nämlich sehen, dass die Ukraine den Ball hatte, aber sie hatten keinerlei Ballkontakte im Strafraum. Sie hatten nur so 2-3 Distanzschüsse, die unheimlich ungefährlich waren. Deswegen musste ja auch tatsächlich Nica kein einziges Mal eingreifen. Also erster Torschuss, 77. Minute. Und dann hatte aber Rumänien etwas, was die Ukraine nicht hatte, nämlich Killerinstinkt und Mut in den Umschaltsituationen. Ich fand die Konter, die Rumänien ausgespielt hat, die waren sehr gut, die waren sehr intensiv, da war ein bisschen Glück mit dabei, dass dann trotzdem Tor draus wird. Und die wenigen Kontergelegenheiten, die die Ukraine hatte, das war fast schon kläglich. Und da hatte ich auch das Gefühl, dass man eben nicht über Taktik sprechen muss bei diesem Spiel, wenn man jetzt über die Ukraine zum Beispiel spricht. Da schienen mir schon einfach viele andere Dinge noch mitzuhängen, weil eigentlich haben sie sowohl das Tempo als auch die Technik, um Konter auszuspielen, aber sie haben es halt nicht gemacht, sie waren total zaghaft, war mein Eindruck.
Naja, und dann kommt irgendwie, finde ich, bei diesem 3-0, finde ich, das war ja so ein klassisches Standardtor, ne? Also, dann kommt halt das auch noch gut ausgeführt dazu, was, also schnelle Ecke, wirklich, glaube ich, auch im Training sicherlich 5, 6, 7 Mal, vielleicht sogar noch öfter durchgegangen. Und wenn du so ein Team wie die Ukraine dann so, ja, gebrochen hast, anders kann man es, glaube ich, nicht sagen, dann funktioniert halt auch das. Und dann funktioniert halt wirklich alles. Und das ist, finde ich, der Punkt, weswegen ich, also Weswegen ich mir ganz gut vorstellen kann, je nachdem wie jetzt die anderen beiden Gruppenspiele spielen laufen, sollte Rumänien wirklich durchkommen, dann finde ich, glaube ich, wird's richtig interessant, weil gerade diese dieses Standardtor zum 3:0, das war einfach gut ausgespielt und das generell das ganze Spiel von Rumänien war nicht so destruktiv, wie ich mir das vorgestellt und wie ich das gedacht hatte. Und auch mit einer klugen Idee gegen die Ukraine. So, das darf man auch nicht vergessen. Also die waren sehr gut eingestellt und ich glaube jetzt nicht, dass Rumänien jetzt mit einem guten Spiel ins Halbfinale einzieht. Da kommen dann doch noch mal andere Spiele, aber da bin ich dann wirklich gespannt, wie Rumänien sich gegen die Slowakei oder Belgien dann schlägt, weil das sind dann doch noch mal andere Teams als jetzt die Ukraine. Aber das muss man auch sagen, Rumänien hat halt jetzt so diesen Vibe und diesen Spirit aus so einem Sieg und auch wirklich einem gut herausgespielten Sieg, den man auch mitnehmen kann. Und ich habe im Internet zirkulieren so ein bisschen die die rumänischen Kommentatoren, die Tore halt dann kommentieren, es ist mega. Also das macht schon ein bisschen Spaß dann auch.
Also wenn ich es richtig gesehen habe, dann saß ich 4 Plätze links neben ihm und er trug ein rumänisches Trikot. Ich glaube zumindest, dass er es gewesen sein müsste. Er hat zumindest immer sehr laut gebrüllt und ich meine, ihn wiedererkannt zu haben. Es gab noch jemanden anderen, da habe ich mich die ganze Zeit gefragt, aber ich hatte leider keine Zeit hinzugehen, weil ich in der Halbzeit mich dann schon vorbereiten musste auf das Slowakei-Spiel. Habe ich mich die ganze Zeit gefragt, ist es ein ehemaliger Spieler oder warum macht er sich A, keine Notizen, hängt B, die ganze Zeit nur am Handy und rennt bei den Toren über die Pressetribüne hin und her und wirft Papierschnipsel und so weiter, was ja dann doch eher untypisch ist. Aber ja, muss ich mal nachgucken, ob ich das noch rauskriege, wer das war. Also das nächste Spiel ist gegen Belgien und dann spielt man gegen die Slowakei. Also die Voraussetzungen sind natürlich super. Es hat vor allem eben auch einfach diesen historischen Wert, dieser Sieg. Und ich finde, ein Aspekt ist eben nochmal wichtig, weil du diese Ecke angesprochen hast, die dann zum 3:0 führt. An der kann man nämlich, glaube ich, zwei Dinge ablesen. Das eine hast du schon gesagt, nämlich, dass Rumänien sehr gut vorbereitet war. Ich glaube auch, dass das eine einstudierte Variante war. Und das zweite war, die sind technisch einfach ein sehr gutes Team. Also da nochmal diesen Haken zu schlagen und Schaparenko aussteigen zu lassen. Das war das, was diese Szene so besonders gemacht hat. Ansonsten wäre das eine geblockte Flanke geworden, ziemlich wahrscheinlich. Das war einfach richtig gut. Dennis Mann, einfach sehr, sehr gute Ballbehandlung. Ich fand auch, dass Rashvan Marin da sehr gut drin war. Ich fand, dass der Sechser Marius Marin es total gut geschafft hat, obwohl er relativ oft alleine den kompletten Bereich abdecken musste. Das hat er sehr gut gemacht. Also die Grundlagen sind auf jeden Fall gut und ich verstehe jetzt auch besser, wie diese EM-Qualifikation so souverän für Rumänien laufen konnte, auch wenn da nicht alle Spiele so spektakulär waren. Da habe ich ja reingeguckt, das muss man auch sagen.
Ja, und dann hast du halt auch noch mit diesem feinen Fuß, so, das kann man sich nochmal angucken, weil das ist wirklich, also auch das ist diese Fehlerkette vor diesem 2:0 war auch schon krass von der Ukraine, muss man auch sagen. Aber das dann halt auch so auszuführen, ist auch schon zum Zungenschnalzen. Also das ist einfach gut ausgeführt und da kommt der Druck an den richtigen Stellen und da kommt das Pressing war echt cool und das war auch, also das kann man sich wirklich nochmal ganz gut ansehen. So.
Ja, ja, also das wird auf jeden Fall im Highlight-Reel der EM landen. Das war ein wunderschönes Treffer, aber auch Sancho ist halt ein super Beispiel dafür, warum es so schwierig war, Rumänien vor dem ersten EM-Spiel zu bewerten. Ich meine, der hat in Saudi-Arabien gespielt, dann bei Slavia Prag, dann ist er nach China gewechselt, jetzt spielt er wieder in Saudi-Arabien und ich habe mir ja alle seine Statistiken und so weiter, hatte ich mir hier rausgeschrieben, der hat in 27 Spielen 4 Tore erzielt und dass der eine gute Schusstechnik hat, das hatte ich schon gelesen, aber ja, dann packst du halt so mal einen aus und bist dann der Held für ein ganzes Land und für ein Dreiviertelstadion, das muss man auch sagen, unfassbar, werden wir glaube ich später nochmal drüber sprechen, über die Stimmung vor Ort und während Rumänien natürlich jetzt sehr, sehr entspannt auch aufs nächste Spiel gucken kann, steht die Ukraine jetzt dann vor dem Slowakei-Spiel schon richtig unter Druck und das ist zwar schwer zu beweisen, aber mein Eindruck ist, dieser Druck ist insgesamt zu viel. Es war auch bei dieser Spieltagspressekonferenz so, dass wieder auch die Fragen kamen, ja, ihr seid ja auch ein Vorbild für die Soldaten in der Heimat und wisst ihr denn, welche Bedeutung dieses Spiel hatte und war der Druck zu groß? Und Rebrov Hat natürlich gesagt, hat natürlich nicht gesagt, ja, ja, der Druck ist zu groß, wir zerbrechen darunter. Er hat aber zum Beispiel gesagt, naja, also die Mannschaft hat mich jetzt erstmal aus der Kabine geschickt, weil die wollten erstmal alleine sprechen. Und jetzt müssen wir das erstmal aufarbeiten und dann können wir vorangehen. Und das zusammengenommen mit dem, was ich in Nürnberg von der Ukraine gesehen habe, also mein Eindruck ist inzwischen auch, dass das aus wahrscheinlich ganz vielen Gründen nicht so gut klappt in dieser EM.
Ja, also ich, was ich mir zu der Ukraine aufgeschrieben habe, sind halt wirklich irgendwie zwei Dinge. Nämlich einmal, dass sie einfach zu unpräzise und irgendwie auch ein bisschen zu uninspiriert mit ihrem Ballbesitz waren. So, ich weiß nicht, ob das gegen ein anderes Team besser wird, weil, schon gesagt, die Rumänen standen einfach sehr sicher und da ist einfach vor den Toren aus ukrainischer Sicht nicht so wirklich viel passiert, obwohl ja die Ukraine an sich eigentlich die besseren Spieler hat. So, das kann man auch ruhig so sagen. Also ich weiß nicht, wie du das im Stadion wahrgenommen hast, aber ich habe irgendwie Mudryk überhaupt nicht gesehen. Also also auf der linken Seite vielleicht mal irgendwie, aber da hat er irgendwie, das Tempo hat irgendwie gefehlt und wirklich gefährlich war das alles nicht.
Ja, du brauchst halt für Mudryk Platz und den hat Rumänien nicht gegeben. Also war beidseitig quasi, warum es so war. Und jetzt kann ich ja doch noch ein bisschen über Taktik sprechen, aber der ukrainische Matchplan war meiner Meinung nach schon darauf ausgelegt, dass er funktioniert und hatte aber, also ist ein Risiko eingegangen. Also jeder Matchplan hat Schwächen. Also in dem Fall war es so, Konoplia auf dem rechten Flügel, der ist immer eingerückt im Ballbesitz. Zyganov hat dann die Breite gehalten und sie haben dann immer wieder versucht, auch tatsächlich diesen Pass auf Zyganov zu spielen. Und das ist natürlich super, weil du hast einen weiteren Spieler im Zentrum und könntest dich rein theoretisch im Zentrum dann auch ein bisschen besser durchkombinieren. Da war Konoplia aber einfach nicht gut darin, muss man sagen. Aber das große Problem war, Coman hinter ihm ist die ganze Zeit, also bei jedem Ball gewinnen, ist ja zack, den Flügel runter und Rumänien hat es gar nicht immer geschafft, da hinzuspielen. Und dieses Risiko, was die Ukraine eingegangen ist, wurde nicht aufgewogen durch Ertrag, meiner Meinung nach, in diesem Spiel. Und so steht eben die Ukraine schon unter Druck, während Rumänien wahrscheinlich immer noch feiert und sie haben sich's verdient, muss ich wirklich sagen. Das war auch schön zu erleben, was es den Teams und den Fans bedeutet. Und das konnte man dann ja auch sehen bei der Partie Belgien gegen die Slowakei. Denn dieses Spiel lief folgendermaßen. Erst scheitert Lukaku noch aus kurzer Distanz an Dubravka, beziehungsweise, also im Sportschau-Audio-Stream haben sie Dubravka gesagt, im Sportschau oder Sportstudio, nee, Sportstudio, Oliver Schmidt hat Dubravka gesagt. Ich konnte es jetzt nicht mehr nachgucken. Also, der Torhüter der Slowaken. Was wichtig ist, ist, er hat das hier noch pariert gegen Lukaku, denn Belgien hatte eine gute Anfangsphase, aber dann kam die 7. Minute. Da wird Onana bei einem Einwurf hoch angelaufen und passt dann viel zu ungenau in den eigenen Strafraum. Dort kommt Schranz an den Ball, legt den Pahake auf Kuzka, dessen Schuss pariert Castells noch, aber Schranz kann den Nachschuss ins Tor schießen und so flirt die Slowakei ab der 7. Minute mit 1:0. Und dann passieren zwar noch viele Dinge, aber keine mehr, die sich tatsächlich auf die Ergebnisliste dann eintragen lassen. Trossard kann von dem Fehlpass von Dubravka nicht profitieren. Hansko verletzt sich bei einer Rettungsaktion, spielt aber weiter. Es war interessant, der hat dann insgesamt durchgespielt. Will man vielleicht auch nicht wissen, was der in der Kabine in der Halbzeit noch bekommen hat. Wir werden mal seinen Gesundheitszustand im Auge behalten. Castells passiert einen Volleyschuss von Haraslin, super. In der zweiten Hälfte scheitert erst Lukaku an Dubravka, dann versenkt er eine Ecke im Tor, steht dabei aber im Abseits. Kurz darauf kommt Trossard nochmal zum Schuss, den Dubravka pariert. Und dann kommt die 86. Minute und ich fürchte, Nele, über die werden wir viel sprechen müssen. Luis Openda geht kurz nach seiner Einwechslung nach einem langen Pass an Wavro vorbei und legt in den Rückraum des Strafraums, wo Lukaku gegen die Laufrichtung von Dubravka das 1:1 erzielt. Openda hatte aber in diesem Laufduell den Ball an die Hand bekommen und der VAR, Bastian Dankert, schickt den Schiedsrichter Mellerwas, glaube ich, raus. Der Sensor im Ball zeigt auch einen Kontakt und Meller nimmt den Treffer zurück und deshalb endet dieses Spiel tatsächlich mit dem 1:0 für die Slowakei und Domenico Tedesco wollte auf der Pressekonferenz danach nicht über diese Szene sprechen. Er hat gesagt, I want to try to be a good loser. So, I don't want to talk about it. Aber viele andere haben darüber gesprochen. Wollen wir damit mal auch einsteigen? Wie siehst du es denn? War das ein ahndungswürdiges Handspiel.
Ich glaube, ich kann mich jetzt nur in die Nesseln setzen, egal was ich sage. Ja? Also, ja, weil, also ich hätte es nicht gecheckt. Also ich check's nicht, warum es gecheckt wurde. Weil für mich war das, also für mich war das eine Tatsachenentscheidung auf dem Spielfeld, die, und der VAR soll ja wirklich nur bei krassen Fehlentscheidungen eingreifen. Und ich finde, das war keine krasse Fehlentscheidung. Ja, der Arm ist relativ weit weg vom Körper.
Ja.
Und da hat der Arm eigentlich nichts zu suchen. Aber, und das finde ich, ist bei dieser ganzen Handspielthematik, und da sind wir in Deutschland in der Bundesliga halt irgendwie immer am Diskutieren, das war keine krasse Absicht, das war mitten im Lauf mit, ich glaube, das sind irgendwie 8, 9 Wiederholungen in wirklich super Slow-Mo gelaufen. Da sieht's richtig schwierig aus. Aber wenn man sich das in Normalgeschwindigkeit anguckt, verändert diese Hand den Lauf des Balls nicht wirklich. Mhm. Also so sehe ich das zumindest.
Ja.
Und deswegen verstehe ich nicht, warum Dankert da unbedingt eingreifen muss. Im Sportstudio haben sie es aufgelöst und da hat Manuel Gräfe auch gesagt, er fand's okay.
Ja,
sind halt deutsche Schiedsrichter. Also
alles okay, was nicht Felix Zweier macht. Ob das wirklich noch so, ja, also Entschuldigung, er hat definitiv eine Expertise, aber ob das eine unabhängige Quelle ist, der man immer vertrauen kann, weiß ich inzwischen ehrlich gesagt nicht mehr. Also, der Eingriff. Warum haben sie eingegriffen? Das muss ja eigentlich so gewesen sein. Also zum einen natürlich Tor wird sowieso gecheckt. Deswegen haben sie es gecheckt. Und warum sie ihn aber rausgeschickt haben, ich finde, das spricht eindeutig dafür, dass es Mela nicht wahrgenommen hat. Also, dass es ein serious missed incident war. Und dann ist es auch völlig richtig, ihn rauszuschicken. Wenn er sagt, hast du das Handspiel in der Entstehung gesehen? Ich habe gar nichts gesehen in der Entstehung. Mela stand natürlich auf dem Feld und saß nicht vorm Bildschirm. Aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass er auch gesagt hat, Handspiel? Nee, habe ich nicht gesehen. Und dann ist es völlig richtig, dass Dankert sagt, schau's dir an. Weil es gab ein Handspiel. Ich habe ehrlicherweise ein Problem mit der Art und Weise, wie dieses Handspiel präsentiert wurde. Denn das, was du sagst, finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Im Kontext dieses Laufduells in der Realgeschwindigkeit war es A, meiner Meinung nach, eine natürliche Bewegung und B, hat es nicht wesentlich Einfluss genommen auf den Lauf des Balls. Und man konnte sogar noch sehen, dass es noch so eine leichte Schubsbewegung gab. Also Openda, ich fand, es gab viele Argumente, die dann dagegen sprechen. Und aber diesen Kontext, den hat Mela gar nicht gesehen. Mela hat 3 Super Slow-Mos gesehen aus 2 Kameraperspektiven und dann dazu dieses neue Spielzeug, was sie haben, was ja auch schön ist. Ist, glaube ich, gut, dass man das hat. Es gibt ja jetzt den Chip im Ball und damit konnte man quasi eben nachweisen, dass es einen Kontakt mit dem Ball gab. Und da haben dann schon alle slowakischen Fans so gejubelt, als wäre jetzt klar, dass der Treffer nicht aberkannt werden muss. Dabei war das ja unstrittig. Das hat man auch auf den Bildern gesehen. Hinter dem 16er, die Kamera. Höhe 16er Linie, die hat es eingefangen. Und dann, finde ich, ist es so ein Abwägen. Und ich verstehe, Ittrich hat auch gesagt, den kann man so zurücknehmen, den Treffer, weil die Hand ein bisschen Abstand zum Körper hat. Aber ich ehrlicherweise sehe da eine natürliche Handbewegung und denke mir, also für mich ist es wieder so eine Detektivarbeit. Deswegen, ich finde es falsch, dass der zurückgenommen wurde.
Ja, und dann ist halt irgendwie dieser ganze, also ich finde, in dieser Situation ist der VAR wirklich obsolet, weil du nimmst halt dem, ja, okay, wenn, also der Schiedsrichter hat es offensichtlich nicht gesehen. Wir kommen aber ja, wir sprechen ja auch noch über Österreich und Frankreich und da gab es auch 3, 4 Situationen, wo ich gedacht habe, okay, cool, da greift der VAR jetzt nicht ein. Eckbälle und sonst was, wo ich echt gedacht habe, so, excuse you? Das war jetzt schon eine Fehlentscheidung.
Eckbälle meinst du? Also naja, es gab zwei Eckbällen.
Also es gab 2 Situationen, wo Österreich safe eine Ecke hätte bekommen müssen.
Ach so, ja, so. Na, da darf er ja nicht eingreifen. Das ist ja einfach, also.
Ja, wir wollen ja auch nicht, dass alles überprüft wird. Egal.
Entschuldigung, aber das ist doch dann bescheuert. Nein, das ist völlig richtig.
Ja, aber das ist doch dann, aber das ist doch total bescheuert.
Nein.
Du hast doch dann, ja, nein, aber stopp. Wir haben doch auch gesehen, in der Situation davor, wo das Tor völlig zu Recht aberkannt wurde von Belgien, ging das innerhalb von Sekunden.
Weil es auch halbautomatische Abseitserkennung gibt.
Genau, und das ist das Ding. Das verstehe ich beim VAR in der Bundesliga immer nicht. Warum dauert das 8, 9, 10 Minuten? Warum haben wir so viel Nachspielzeit? So, jetzt sind wir hier auf diesem UEFA-Euro-Niveau und reden schon wieder über einen VAR und es ist schon wieder ein deutscher Trainer, sag ich, ein deutscher Schiedsrichter involviert. Ja, fair enough, andere Maßstäbe, dies, das, andere Härte, andere Liga, bla bla bla. Aber vom Ding her haben wir beide Argumente für dasselbe Ergebnis. Es hätte eigentlich 1-1 ausgehen müssen. Sind nur einfach auf einem anderen emotionalen Level, was das angeht.
Ja, beziehungsweise
weil mich der VAR auch wirklich nervt.
Ja, genau. Das ist wahrscheinlich das Ding. Und ich versuche, die unterschiedlichen Themen da voneinander zu trennen. Also, erstes Thema, warum geht's tendenziell schneller bei der EM? Ja, weil die 3 VARs haben. Die haben alle eigene Aufgabenbereiche, die geben einfach mehr Geld dafür aus. Haben auch mehr Kameras, haben mehr Technik. Das könnte die DFL alles machen. Die Kohle ist da, die Vereine wollen es nicht. Okay. Ist einfach so. Also es ginge noch ein bisschen schneller, wobei es jetzt auch nicht 8-9 Minuten sind, aber das weißt du ja auch, dass das so ein bisschen überspitzt
ist. Wir wissen ja auch, Pöbel, Hüpper ist on fire.
So. Ja, das ist ja auch völlig in Ordnung. Das ist ja, das gehört ja auch mit dazu. Und das Zweite ist, ich finde, dass eigentlich sehr viel in diesem Ablauf zeigt, wofür der VAR gut ist. Es gab die Sache, die, also ich gehe jetzt einfach davon aus, dass Meller das nicht gesehen hat. Wenn er es gesehen und bewertet hat, dann wäre es meiner Meinung nach Quatsch, ihn rauszuschicken. Aber ich denke, wir können fast davon ausgehen, dass er es nicht gesehen hat, weil es war kaum zu sehen in der realen. Und eigentlich ist es doch dann richtig, dass der VAR ihm die Möglichkeit gibt, das zu sehen, was wir Fernsehzuschauer ansonsten 2 Minuten nach dem Tor gesehen hätte, weil der Regisseur es dann entdeckt hätte. Du wirst
ja, aber dann kriegt er halt nur 3 Slow-Mos aus 2 Perspektiven, die scheiße sind.
Das fand ich tatsächlich auch nicht gut.
Und ist nicht einmal in Realgeschwindigkeit. Und das geht nicht.
Ja, das stimmt. Genau. Ich fand die Auswahl der Bilder auch nicht gut. Plus dadurch, dass sie dieses Kontaktsymbol unten eingeblendet haben, wo du eben diese
das sah aus wie der Kölner Dom.
Ja, so ein bisschen gesehen hast, wurde zumindest suggeriert, dass es nur noch darum ginge, hat er ihn mit der Hand berührt oder nicht und gar nicht mehr um die Strafbarkeit. Und es geht aber eigentlich um die Strafbarkeit und dann ist es, glaube ich, eine 49-51 Entscheidung. Wahrscheinlich würden 49 Leute sagen, ist Handspiel, 51 sagen, ist es kein Handspiel. Und eigentlich ist es dann auch in Ordnung, dass Meller dann die Entscheidung so trifft, wie er sie auf dem Feld getroffen hätte, wenn er es gesehen hätte. Aber es ist insgesamt unbefriedigend. Aber, das ist jetzt mein Aber, es ist auch schade, dass wir darüber so lange reden müssen, weil es war ein tolles Spiel. Und man kann sehr viele Dinge auch an Belgien kritisieren. Man kann aber auch erkennen, dass sie schon durchaus Chancen hatten, die sie halt mal wieder nicht genutzt haben. Und ich glaube vor allem, Nele, man muss die Slowakei loben. Denn wenn ich sage, dass vorhin Rumänien nicht unbedingt ins größte Risiko gegangen ist, um dieses Spiel zu gewinnen und es dennoch dann sehr beeindruckend gemacht hat, würde ich sagen, Slowakei hatte aber mal einen richtig riskanten Matchplan. Also dieses hohe Pressing, dieses aus so einer Viererreihe immer wieder einer rausrücken im Aufbau, mega, mega nervig sein für Belgien. Ich fand das richtig, richtig gut und das hätte auch schief gehen können.
Du wolltest mit der VAR-Entscheidung anfangen. Du ja, hast ja dein Grab selber geschaufelt.
Nein. Aber ich habe doch jetzt wunderbar gerade die
ja,
Kurve bekommen.
Ja, ist eine schöne Brücke. Ja, Belgien war in der ersten Halbzeit eine absolute Enttäuschung, was wirklich, das gebe ich offen und ehrlich zu als Tedesco-Fan, das hat wirklich, außer die ersten 7 Minuten, hat es gar keinen Spaß gemacht, Belgien zuzugucken. Und die haben ja eigentlich alles so. Mhm. Wir haben theoretisch einen Trainer, der eine Idee von Fußball hat, die haben tolle Spieler. Dieses Geschenk an die Slowaken da in dieser 7. Minute. Hanno Balic hat das, glaube ich, im ZDF-Stream so gesagt. Jeder Kreisliga-Trainer sagt dir, dass du den Ball nicht durch die eigene Mitte so spielen sollst. Und ich erinnere mich da auch an sehr viele Gespräche, die ich mit verschiedensten Trainerinnen und Trainern geführt habe in meiner eigenen sehr kurzen Kreisliga-Laufbahn. Und ja, das war immer mal wieder Thema. So. Und das ist halt, das darf dir eigentlich nicht so passieren. Also der
aber
einzige.
Aber halt auch super gepresst. Und
ja.
Und das Pressing, also ich finde, in der Szene hast du auch gesehen, dass die Slowakei einen sehr, sehr guten Plan gegen den Ball hatte. Weil es ist ja nicht nur, dass quasi Haraslin Onana presst, sondern in der Mitte machen die anderen beiden ja auch schon die Läufe, die dann dazu führen, dass sie überhaupt in der Lage sind, diese 2 Abschlüsse zu haben. Und der zweite davon ist ja drin.
Ja, und das ist halt irgendwie was wir bei der Slowakei irgendwie nicht so auf dem Zettel hatten. So, dass die das doch so krass gut ausspielen können. Der Einzige, der mir irgendwie ein bisschen bei Belgien gefallen hat, war Dogu auf der Außenbahn. Der war irgendwie der Einzige, der irgendwie funktioniert hat, der das Spiel nach vorne getrieben hat und da Tempo reingebracht hat. Aber also generell muss man ehrlich gestehen, erste Halbzeit Belgien, absolute Enttäuschung. Und Slowakei einfach unfassbar gut aufgespielt. Du hast eben das Gegenpressing schon genannt. immer mit einer Idee gut die Räume auch im Blick behalten. Das hat man teilweise im Fernsehen auch wirklich gesehen, wie die Köpfe auch mit dem Ball mitgegangen sind von den einzelnen Spielern von der Slowakei. Also, und gleichzeitig aber auch die Manndeckung nicht außer Acht gelassen, was auch gerade bei Belgien, das hat man in der zweiten Halbzeit dann einen Ticken mehr gesehen, auch wirklich, wirklich wichtig war, weil die ja dann doch ein bisschen rausgekommen sind aus ihrem, ja, Schock, VAR-Unglück und ja, also die Sprints von Doku, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, die Chancen von Lukaku und Trossard, der slowakische Torhüter, wie auch immer wir ihn jetzt aussprechen, also der war direkt on fire und direkt drin und ja, das ist einfach, also es hat wirklich, die Slowakei hat richtig, richtig Bock gemacht und über das ganze Spiel so, also das, ja.
Und es war eben auch durchaus riskant, weil sie eben, also sie haben letztlich im 4-4-2 Mann bezogen angepresst, aber es war ja so, dass Belgien manchmal nicht immer so eine leichte Asymmetrie mit drin hatte, dass Carrasco weiter nach vorne geschoben hat, der war dann eher eigentlich Schienenspieler fast schon so und sie haben, Castagne war so ein bisschen tiefer, manchmal ist auch Onana oder Mangala haben sich manchmal fallen lassen, also sie haben oft aus dem 3-2 versucht aufzubauen, weil sie wurden ja mit Zweien angelaufen, Bocenik und Haraslin haben immer angelaufen und da sind die aber halt einfach mitgegangen, haben einfach gesagt, ja gut, wir schieben halt nach und dafür dahinter, da war manchmal war sogar Kevin De Bruyne im Rücken frei und das ist eigentlich nicht das, was du haben willst, dass in deinem Rücken Kevin De Bruyne rein theoretisch aufdrehen könnte. Aber, und das fand ich, ist schon eine Erkenntnis, wo ich jetzt gespannt bin, ob man das jetzt häufiger sehen wird bei Belgien. Die Belgier haben dann sehr schnell angefangen, lange Bälle zu spielen. Und das hat auch fast funktioniert. Lukaku hatte so zwei Aktionen, einmal gegen Vrafo, einmal gegen Skriniar, der ansonsten makellos gespielt hat, wo er sich fast durchgesetzt hat. Einmal ist er irgendwie, ist Dubravka gerade noch vor ihm am Ball gewesen und einmal war es, glaube ich, knapp abseits oder irgendwie so. Aber ansonsten waren diese langen Bälle nicht so wirklich zielführend. Und das hat mich irritiert, dass in der zweiten Hälfte das sogar noch zugenommen hat. Und das hat Domenico Tedesco dann in der Pressekonferenz auch gesagt. In der Halbzeit hätte man das angesprochen, dass man mehr in die Tiefe spielen will. Und ich verstehe das mit der Tiefe, weil es gab viel Tiefe, weil Slowakei ja hoch durchgedeckt hat und hoch rausgeschoben hat. Aber ich fand, es hat nicht gut funktioniert, weil die Spieler dafür nicht gut genug positioniert waren und weil dafür die Slowakei auch zu gut war in dieser Partie. Und das fand ich ein bisschen enttäuschend. Es gab zwar diese harte Druckphase in der zweiten Hälfte, wo dann auch das Abseitstor fällt. Also das Abseitstor war ja eigentlich so, dass man sich gedacht hat, naja, jetzt haben sie es ja geschafft und sie hätten es sich auch verdient gehabt, weil sie hatten Chance um Chance um Chance. Aber ansonsten vor allem hinten raus auch wieder sehr wenig Druck. Auch nach diesem nicht gegebenen Abseitstreffer gab ja auch noch eine Nachspielzeit. Also deswegen bin ich bei Belgien wirklich so ein bisschen hin und her gerissen. Und ich habe mich an viele Spiele erinnert, die ich mit Tedesco-Mannschaften schon begleiten durfte, wo der lange Ball durchaus ein Stilelement war.
Ja, davon kann ich auch ein oder zwei Liedchen singen. So, es gab ja auch mal eine Zeit, wo es bei Schalke ganz gut gelaufen hat. Was mir bei der Slowakei noch so ein bisschen aufgefallen ist, dass die dass der Trainer das Spiel auch so ein bisschen umgestellt hat und diese Asymmetrie, die du auch benannt hast, die hat sich so ein bisschen von der rechten auf die linke Seite verlagert und dementsprechend musste Belgien das halt auch spiegeln und das sind, glaube ich, Sachen, mit denen Tedesco immer nicht so gut klarkommt, wenn er so ein Team so coacht, wenn er sich wirklich wenn er im Hintertreffen liegt und er sich dann auch noch an die Auswechslung vom Gegner so krass anpassen muss, dass seine Idee überhaupt nicht mehr funktioniert und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen so ein Knackpunkt, warum das nicht so gut funktioniert hat. Weil die Slowakei auch, wie Rumänien, einen guten Gameplan hatte und wirklich auch eine Idee hatte.
Sie hatten einen guten Matchplan und das muss man aber auch noch bei Belgien mit dazu sagen, es ist eben in Teilen ein sehr unerfahrenes Team und gerade Faes und Sebast, die eben in der Innenverteidigung jetzt spielen mussten, ich meine, mit Carrasco hat er sich ja schon quasi für die erfahrene Variante auf links entschieden, aber dann auch Mongala und Onana im Zentrum, also quasi alle die Spieler, die dafür zuständig wären, sich aus einem Druck mal rauszuspielen und irgendwie den Ball zu Kevin De Bruyne zu bringen oder vielleicht gleich Doku tief zu schicken, die haben jetzt vielleicht auch solche Situationen bei so einem Turnier noch nicht so oft erlebt. Ich glaube, das hat Tedesco dann auch noch schwieriger gemacht. Und er hatte da, ich habe dann nämlich auch drüber nachgedacht, naja, wen könnte man jetzt bringen, der da das so ein bisschen einfach vielleicht ein bisschen Luft rauslässt aus dem slowakischen Pressing, indem er immer wieder in den Druck rein und aus dem Druck rausspielt und die müssen halt die ganze Zeit verschieben und irgendwann machen sie es nicht mehr. Ist mir ehrlich gesagt auch keiner eingefallen bei Belgien. Und du hast es ja daran gesehen, Kevin De Bruyne hat sich immer tiefer fallen lassen. Das ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn der Spielmacher sagt, okay, komm, dann gib mir halt einfach den Ball hier hinten. Ja.
Nee, also ich hatte ehrlich gesagt damit gerechnet, dass Bakayoko dann doch ein bisschen früher kommt bei Belgien. Aber auch da ist es, ehrlich, wenn man sich mit Tedesco auseinandergesetzt hat, auch keine Überraschung. So, weil manchmal ist er dann doch wie so ein trotziges Kind, der mit dem Kopf durch die Wand und noch die nächste Wand und noch die nächste Wand. Ah, funktioniert doch nicht. Okay, dann machen wir was. So,
aber ich glaub, er kam immerhin in der 57. Minute.
Ja, also das ist schon früh. Käme in der
87. Ja, nein, eben, aber also das genau, finde ich eigentlich auch.
Also nachdem, also gut, man kann, wir sprechen jetzt, wir wissen wieder, wie die zweite Hälfte gelaufen ist. Aber ohne Witz, nach der ersten Hälfte hättest du eigentlich Belgien einmal komplett auswechseln können.
Na, also, ja, fast. Ja, okay, ich verstehe, was du meinst, aber ja, klar, aber die Slowakei hat es halt so gut gemacht, aber Belgien hätte schon rein theoretisch die Mittel. Es war einfach nicht der Tag und ey, normalerweise ist es ein 1:1. Es ist quasi eine statistische Anomalie, dass es 0:1 geworden ist und dann ist es auch richtig zu sagen, dass es auch verdient war für die Slowakei, das zu gewinnen, aber ich glaube, bei einem 1:1 hätten wir gesagt, naja, haben sie den Kopf noch
halt
aus der
Schiene
gezogen.
Ja.
Genau.
Ja, genau.
Jetzt geht's weiter gegen Rumänien. Das wird natürlich interessant. Und logischerweise spielt die Slowakei dann gegen die Ukraine. Das sind die nächsten beiden Partien in dieser Gruppe. Und dann hatten wir noch das große Aufeinandertreffen von Österreich mit Frankreich an diesem Abend. Der Spielfilm zu diesem Spiel. Mbappé entwischt Posch in der 8. Minute zum ersten Mal. Pence pariert super. Da passiert eine ganze Weile, ehrlich gesagt, relativ wenig. Erst in der 36. Minute hat auch Österreich seinen ersten Torschuss. Maignan pariert nach einer abgelegten Flanke super gegen Baumgartner. Und 2 Minuten später, in der 38. Minute, ist es dann soweit. Mbappé spielt nach Ballgewinn einen Fehlpass. Und so kommt Mbappé auf dem rechten Flügel ins Dribbling. Er geht an Mbappé vorbei und flankt nach innen, wo Wöber vor Griezmann klären will, den Ball aber ins eigene Tor köpft. Er erzielt damit das erste Eigentor der österreichischen Europameisterschaftsgeschichte und wie wir wissen, es wird ein spielentscheidendes Eigentor gewesen sein. Denn es gibt zwar noch weitere Szenen, also kurz vor der Halbzeit ist Mbappé nach einem Superpass von Griezmann durch und schießt einfach vorbei. Also das war etwas, auch eine Anomalie, könnte man sagen. Vorher hat Pence mal sehr gut noch einen tiefen Pass verhindert, später grätscht Griezmann mal knapp an einer Flanke vorbei und Pence pariert gegen Thuram. Mbappé knallt mit seinem Gesicht auf die Schulter von Danso und muss ausgewechselt werden. Er tut das, indem er das Feld betritt, ohne vom Schiedsrichter die Erlaubnis dafür erhalten zu haben, und dann wirft er sich wieder hin, deswegen können dann die Wechsel vollzogen werden und er sieht aber folgerichtig dafür gelb. Und in der Nachspielzeit schlägt Giroud freistehend am Ball vorbei. Und an diesem Spielfilm sieht man schon, Nele, das war es jetzt nämlich an den Chancen, die in dieser Partie passiert sind, obwohl es ein Spiel auf Augenhöhe war, arg viel Chancen hatte Österreich trotzdem nicht. Wie würdest du denn dieses 1:0 dann bewerten? War das ein verdienter französischer Sieg?
Nee, auf gar keinen Fall. Also, ich halte es sehr mit Frankreich und das halte ich auch nicht hinterm Berg, aber also das war echt nicht, also ich, in der ersten Halbzeit war ich noch so, ja, okay, das ist halt jetzt einfach mal Glück, dieses Eigentor von Österreich, da ist noch nicht so wirklich das, was ich von Frankreich bei dieser EM erwarte, aber das ist auch nicht schlimm, weil Frankreich hat ja auch langsam Motor, der dann so losstottert. Und ich hatte zwischendurch, gerade in der zweiten Halbzeit, hatte ich so richtig Achtelfinal-Vibes. Das ist so ein richtiges Spiel, was du im Achtelfinale siehst und wo dann ein Team mit ein bisschen Glück einfach weiterkommt. So. Gut, das war jetzt das erste Spiel in der Gruppe, soll ich kurz mal auf den Kalender gucken, Gruppe D. Gruppe D. ja, das ist einfach, also ich kann ein bisschen für Frankreich schwärmen, weil ich mir ein Herz sehr erwärmen kann. Ich kann auch verstehen, wenn Leute das nicht können. Aber das Umschaltspiel von Rabiot in der ersten Halbzeit, 10 von 10, wirklich. Ja. Also das hat mir, und dann ist der halt auch noch unfassbar schnell. Das hat mir richtig gut gefallen. Auf der anderen Seite steht Österreich in dieser ersten Halbzeit super kompakt. Und Frankreich versucht, das Spiel so breit zu ziehen, wie es geht. Und immer Nadelstiche zu setzen, vor allem halt über diese linke Seite, die echt eine Baustelle ist für, also die echt eine Baustelle war bei diesem Spiel für Österreich. Aber Frankreich ist halt auch keine Gurkentruppe. Also
meinst du die linke französische
die linke,
Seite?
Also die linke österreichische.
Oder meinst du Philipp Mwene?
Nee, okay. Ich meinte Stefan Posch. Also ja. Und dann ist er auch noch der Arme, der das Eigentor köpft. Das tut einem wirklich im Herzen weh. Aber Die französische Seite kommt da mit so viel Druck und Dembélé geht fast jedem Ball nach mit, also ich verstehe es immer noch nicht, warum er es nicht schafft, den Ball auch ordentlich aufs Tor zu bringen und selber zu schießen, sondern er immer noch mal den Umweg macht und ich fahre jetzt wieder runter. Also alles in allem, man hat in die ARD zeigt diese Spieler auch immer im Taktikfeed, wenn sie übertragen, und da hat man wirklich gesehen, was Österreich so wirklich stark macht, auch wenn sie jetzt nicht 8, 9 Großchancen hatten und Frankreich ja auch nicht. Das ist aber das Ding. Also Frankreich kommt immer mehr und immer mehr ins bessere Passspiel und ist dann, setzt sich dann durch. Aber die österreichische Seite, die verteidigt mit Mann und Maus und Herz und Niere. So, und dann hast du es halt schnell. Dann fängst du dir halt in so einem Spiel gegen Frankreich mit diesen Individualkönnern halt auch schnell in der Innen- und Außenverteidigung schnell mal 2 gelbe Karten. Und das hat, glaube ich, Ralf Rangnick auch überhaupt nicht gut gefallen, weil man hat im Taktikfeed auch gesehen, dass, glaube ich, nach 5 Minuten nach Abpfiff, also 5 Minuten in die Halbzeit rein, hat er die Spieler schon zum Aufwärmen geschickt. Mhm. So, da ging es einmal kurz in die Kabine und und dann ging es für einen Großteil schon wieder raus. So, ne? Also mir tut's im Herzen weh, dass Österreich dieses Spiel nicht gewonnen hat, weil sie hätten's, oder ein Unentschieden wäre, glaube ich, verdient gewesen, wenn man sich die Chancen so ein bisschen anguckt, wenn man sich das Spiel so generell anguckt, weil Grilic nach vorne und immer und wieder geht er nach vorne. Und dann hast du aber mit Magic Mike, mit Mike Mignon, dem französischen Torhüter, auch wirklich einen sehr guten Torhüter. Das darf man auch nicht vergessen. Es kann schnell gehen und dann fällt nicht in der 38. Minute das Eigentor von Österreich, sondern in der 36. eben ich krieg richtig Wallung hier, weil dieser Sabitzer Pass, da rutscht mir das Herz richtig in die Hose, so, weil das ist klasse gespielt, das ist ein richtig guter Angriff, das kannst du blaupausenmäßig wirklich von der Entstehung bis zum Abschluss hinlegen und sagen, ja, und es funktioniert. Und das ist dieser Rangnick-Fußball, den man auch so ein bisschen bei Vereinen, Fußball-Konglomerats-Dingern aus dem RB-Universum sieht. So. Und ja, das hat einfach richtig Spaß gemacht. Und wie gesagt, ich hatte Achtelfinal-Vibes und ich fand's richtig geil. Mir hat das Spiel, auch wohl es jetzt nicht Chance um Chance um Chance um Chance gab, also wirklich auch Spaß gemacht. Und jetzt kommt Max und atmet schwer.
Ich beginne mal zu nörgeln. Ich werde auch oder möchte auch Österreich danach noch loben. Aber mein Eindruck war, dass dieses Spiel extrem davon gelebt hat, dass Frankreich nicht das zweite Tor gemacht hat. Und hätte Frankreich das zweite Tor gemacht, dann hätten wir alle gesehen, dass Österreich zwar viele Dinge gut macht, aber sie keinerlei Chancen haben, fast keine Chancen haben. Und das, finde ich, muss man schon zumindest ansprechen. Man muss das nicht als Problematisierung oder als Kritik verstehen. Aber man muss schon benennen, dass die nur 6 Schüsse hatten. Davon gingen 3 aufs Tor. Frankreich hatte auch nur 3 Torschüsse, 14 waren es insgesamt. Aber dennoch finde ich, dass, wenn man jetzt so positiv über Österreich spricht, für die es auch gute Gründe gibt, also ich finde, wir sollten gleich nochmal über das Pressing auch nochmal ausführlicher reden. Aber offensiv muss ich sagen, Christoph Baumgartner hat nicht die Rolle eingenommen, die ich mir von ihm erwartet habe. Es gab diesen Sabitzer Pass, ja. Aber wo war mal der 2. oder 3. dieser Pässe? Das Flügelspiel über Mbene und Posch? Dann haben sie, und sie haben viele Dinge richtig gemacht. Und das war, glaube ich, das, warum es sich auch besser angefühlt hat. Also die Strafräume, der Strafraum Frankreichs war gut besetzt. Sie haben sehr viel über Flügelspiel gemacht. Sie haben damit auch gerade Dembélé defensiv gebunden. Also Dembélé verursacht zwar beide gelben Karten für Wöber und Mbene, kassiert aber selber eine in der Defensivaktion gegen Mbene. Sie hätten auch noch da einen Freistoß bekommen müssen in einer gefährlichen Situation, die es nicht gab. Das alles war gut. Aber was hat dann Österreich gemacht, wenn sie in den Strafraum rein wollten, eben jenseits von diesem einen Sabitzer Pass? Flanken mit Unterschnitt. Are you fucking kidding me? Also wirklich. Also ich habe bei Blue Sky geschrieben, das ist, als würdest du eine überkochte Nudel an die Küchenfliese werfen. So waren diese Flanken. So einfach so völlig so, ja gut, flanke ich halt mal rein. Und ich finde, das gehört schon auch zu diesem Spiel mit dazu. Österreich hat ganz viele Dinge gut gemacht. Österreich hätte auch das 1:1 machen können. Österreich war aber meiner Meinung nach sehr, sehr harmlos. Und dementsprechend fand ich dann nämlich auch den französischen Sieg durchaus verdient. Weil ja, Frankreich hatte ein paar größere Chancen noch, die man nicht verwirrt hat.
Naja, und dann hast du halt auch Frankreich in der Rückwärtsbewegung, die fast mit einer Sechserkette spielen. Also Kanté rutscht da mit rein, Koundé auch. Und die beiden sorgen wirklich mit fast jeder Aktion dafür, dass Österreich eben zwar in den 16er reinkommt, aber nicht in diesen gefährlichen 5-Meter-Raum. Und das ist, glaube ich, so, auch selbst wenn die an die Grundlinie laufen, Kanté und Koundé räumen einfach ab. Auch Rabiot, wirklich, der rutscht, der macht alles hoch, runter, links, rechts. Also auch der rutscht in die Innenverteidigung mit rein, wenn Hernandez außen bleibt. Und ja, also es ist hat mir an dem französischen Spiel gerade in der zweiten Halbzeit dann noch einen Ticken besser gefallen als bei Österreich. Und auch wen ich wirklich loben möchte auf österreichischer Seite, auch weil ich den französischen Torhüter so hervorgehoben habe, ist Penz im Tor, weil der hat in der zweiten Halbzeit dafür gesorgt, dass Frankreich eben nicht auf 2-3-0 gestellt hat. Und es gibt wirklich diese Chance von Mbappé in der 55. war das, glaube ich. Ich kann mir gut vorstellen, dass die ihn jetzt heute Nacht nochmal 2-3-mal im Schlaf besucht. Und ich glaube, Almut Schuld hatte das, glaube ich, gesagt. Normalerweise macht er den im Schlaf. Gut, bei Europameisterschaften ist er nicht so treffsicher, aber wahrscheinlich hat er einfach in dieser Situation zu viel Zeit zum Nachdenken. Und ich glaube, das könnte es durchaus gewesen sein.
Nicht so treffsicher ist gut. Er hat bei einer EM noch nie getroffen. Wenn ja, ich das doch vorhin richtig verstanden habe im Kommentar. Ja, also Penz hat eine gute Partie gemacht. Es gab allerdings auch die eine Szene, wo er rauskommen wollte gegen Thuram, dann wieder zurückgegangen ist und großes Glück hatte, dass Thuram nicht den Heber gespielt hat.
Ja, Thuram. Oh.
Ja, also und dementsprechend finde ich nämlich, dass es dann letztlich dann so ein typisches Spiel ist, wo man sagen muss, Frankreich ist einfach sehr gut darin. Die machen quasi die Southgate-isierung des Fußballs, aber halt inerfolgreich, weil sie besser darin sind, Tore zu erzielen. Und dann schießt halt Frankreich das 1-0, wie auch immer, Fehlpass im Vene und dann halt Eigentor, ist ja wurscht. Und dann kassieren sie aber keins und ich fand, dass es daran eigentlich relativ wenig Zweifel gab, auch wenn das vielleicht irgendwie österreichische Fans, die mehr Emotionen da sind, anders gefühlt haben, es kann auch sein, aber mein Eindruck war eben der, den du auch hattest, also die Verteidigungsleistung von Frankreich war einfach sehr gut und vor allem mussten sie damit nicht mehr mit dem Hauptproblem der ersten Hälfte agieren. Das Hauptproblem in der ersten Hälfte war ja, dass Österreich sehr gut gepresst hat, erwartbar gut gepresst hat und Frankreich ist damit nicht gut zurechtgekommen. Also das hat ja Österreich so gemacht wie häufig, mannbezogen, Leimer auf Hernandez, Baumgartner auf Upamecano, Gregoritsch auf Saliba, Sabitzer auf Koundé. Koundé hat sich auch immer mal wieder fallen lassen, um einen Dreieraufbau zu machen. Sabitzer ist einfach mitgegangen. Und dann, vor allem, was dann quasi das Riskante war, was jetzt auch nicht neu ist, aber was Österreich wieder sehr gut gemacht hat, die Sechser haben durchgedeckt. Grilic und Seiwald, die sind auf Rabiot und Conte draufgegangen. Deswegen war Griezmann hinter ihnen eigentlich frei. Das war eigentlich so, wie Kevin De Bruyne auch frei war gegen die Slowakei. Aber wenn du das eben einfach sehr gut machst und wenn du im Pressing immer schon, wenn der Gegenspieler den Ball bekommt, dran bist, dann kannst du damit eben die Gefahr sehr, sehr gut minimieren, dass jemand diesen Pass auch spielen kann, dass du dafür bestraft wirst, dass du so. Und das hat, fand ich, Österreich sehr gut gemacht. Damit kam Frankreich meiner Meinung nach überhaupt nicht gut zurecht. Und in der zweiten Hälfte waren sie dann total dankbar, dass sie gar nicht mehr den Ballbesitzfußball spielen mussten. Und am Ende hatte ja dann auch Österreich mehr den Ball. Also nur ein bisschen Ticken mehr, muss man auch ehrlicherweise sagen. Aber das war für mich so eigentlich so dieser Spielfilm des Spiels in Kürze. Österreich, sehr gutes Pressing, wie zu erwarten. Frankreich hat eigentlich nicht so wirklich Mittel dagegen, schießt aber das 1-0. Ja, und dann verteidigen sie es halt easy weg und nutzen halt ihre wenigen Chancen nicht.
Ja. So kann man das ganz gut zusammenfassen. Wir haben das eben kurz nochmal so im Vorbeigehen gesagt, aber ich glaube, wirklich eine Hypothek war diese doppelgelbe Karte für die Verteidigung von den Österreichern, weil die kam ja auch recht früh. Ich müsste es jetzt nochmal genau 16. nachgucken, und aber 16. Minute. Und ja, das ist halt, also ich will das jetzt nicht zu hoch hängen, aber das ist schon nicht cool. Und auch für die Art und Weise, wie Ralf Rangnick eigentlich Fußball spielen möchte, ist das alles aber nicht gut. So, also, ja.
Vor allem, weil er da halt auch nicht so viel wechseln kann. Das ist halt auch was du im österreichischen Kader dann schon siehst. Die Außenpositionen sind ein Thema, Posch und Mbene. Ich meine, ich fand es ja erstmal beeindruckend, dass Mbene es geschafft hat, nicht auf Gelb-Rot zu kommen. Das hat er gut gemacht. Also Mbene hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Aber da waren schon manche Duelle mit Dembélé mit dabei, wo du dir gedacht hast, jetzt mal lieber den Fuß weghalten, Freundchen, der ist nämlich jetzt gerade schon halb vorbei und jetzt dann lässt er sich fallen und dann gibt's gelb-rot. Und Wöber hat das auch gut gemacht und ist natürlich der Unglücksrabe, weil er dieses Eigentor verursacht hat. Er musste aber auch zu diesem Ball hingehen, also hinter ihm stand noch jemand. Irgendwann später habe ich gehört, auf einem Ohr noch, dass auch Thuram da noch war. Vielleicht habe ich auch Griezmann und Thuram verwechselt in der Szene. Ich hatte es mir nur hier mit Griezmann aufgeschrieben. Gibt's noch was du sagen willst zu diesen beiden Teams?
Österreich hat echt mein Herz gewonnen, aber Allele Bleu. So.
Okay, sehr schön. Dann lass uns doch jetzt noch unsere Awards vergeben. MVP, Unsung Hero und Moment des Spieltags. Du quälst dich schon den ganzen Tag damit.
Ich denke wirklich, ich habe, also seit dem ersten Spiel denke ich darüber
Don't
nach.
Don't overthink it. Das ist, ich mache das immer 5 Minuten vor der Aufzeichnung und mache mir immer mehrere Alternativen. Das ist alles ja. Gut. Also wer ist denn dein MVP geworden?
Okay, ich habe erst überlegt, ob ich einen Franzosen nehmen muss, aber dann habe ich mich dagegen entschieden, sondern weil mir Österreich wirklich echt ein bisschen ins Herz reingerutscht ist. Und da nämlich vor allem Nicolas Seiwald. Ja, also der hat einen wir haben es eben nicht erwähnt und deswegen war ich gerade so, oh verdammt. Aber der hat ein wirklich großartiges Spiel gemacht im Aufbau. 92% Passquote, 57 von 62 Pässen sind angekommen. Der hat fast jeden Zweikampf gewonnen. Ja, ist für mich MVP dieses Spieltags.
Ich habe ihn extra nicht erwähnt, weil er wäre ansonsten mein Unsung Hero geworden. Ist aber kein Problem. Ich habe noch Alternativen. Aber dann nehme ich, mein MVP ist Nicolas Stanciu, weil der dieses Spiel einfach so geprägt hat und auch, war auch interessant dann ihn danach auf der Pressekonferenz zu erleben, was das für dieses Land bedeutet, die eben immer noch so ein bisschen, die haben so, lustigerweise hat Rumänien das Belgien-Problem, nämlich dass immer von der goldenen Generation gesprochen wird und dass das jetzt schon die Nachfolgegeneration ist. Bei denen ist halt die goldene Generation die 2000er-Generation mit Hadji, also mit dem alten Hadji, nicht dem Jungen, der jetzt wieder spielt, der sogar noch die Rückennummer seines Vaters hat. Also,
oh Gott.
Ja, es ist schon, also auf dem lastet schon wirklich sehr viel, muss man sagen. Gab auch viele Trikots mit sowohl seinem Namen als auch dem seines Vaters, also quasi auch mit dem Vornamen im Stadion. Aber Stanciu einfach mit diesem wahnsinnigen Schuss, dann mit der Ecke, mit der er auch gezeigt hat, ey, wir probieren heute alles und wir sind heute auch einfach frech. Mein MVP dieses Spieltags. Wer ist denn dein Unsung Hero geworden, Nele?
Ja, da tue ich mir tatsächlich ein bisschen schwer, weil ich muss über Franzosen reden, weil das macht, auch wenn die Mannschaft ein blödes Spiel macht, macht die Mannschaft mir trotzdem Spaß. Und ich habe es vorhin einmal kurz anklingen lassen in dem Segment, Rabiot ist, einfach ja, also wirklich 10 von 10 Umschaltspiel und dann auch noch so mit dieser Schnelligkeit, ich wiederhole das jetzt nochmal, aber das war für mich wirklich echt, wo ich gedacht habe, so Heidewitzka, das kann Spaß machen und wenn das Team noch weiter zusammenwächst, dann wird es auch vielleicht was.
Sehr gut. Dann Adrien Rabiot ist natürlich sehr gerne aufgeschrieben. Ich nehme Dennis Mann. Es ist nochmal ein Rumäne, aber sie haben es sich auch wirklich verdient, weil ich finde, der hat ein ganz fantastisches Spiel gemacht. Spielt er bei Parma. Wir haben ihn auch, glaube ich, in der Vorschau erwähnt. Und er war aber noch besser, als ich es erwartet hätte, weil der auch, er hat auch hin und wieder die Seite getauscht mit Coman. Und das war witzig, weil irgendwie normalerweise so Seitentausch sieht man echt häufig und macht dann, also außer es ist so inverser Spieler, also starker Fuß nach innen ziehend und so weiter, das ist quasi die einzige Veränderung, die man sieht. Aber in dem Spiel hast du gesehen, also Konoplia war immer froh, wenn Mann auf der anderen Seite war. War zumindest so meine Ferndiagnose von der Tribüne aus. Der hat wirklich ein gutes Spiel gemacht. So, und was ist dann dein Moment des Spieltags, Nele?
Ich komme nicht von Frankreich los und es tut mir auch ein bisschen leid.
Oh je, jetzt muss ich mir was anderes überlegen, aber mach mal.
Okay, also mein Moment des Spieltags hat eigentlich nichts mit dem Spieltag an sich zu tun, außer dass dieser Moment bei der Pressekonferenz Matchday minus 1 bei den Franzosen getätigt wurde. Mbappé, der sich sehr offensiv darüber auslässt, dass junge Französinnen und Franzosen bitte unbedingt wählen gehen sollen. Und zwar nicht die Extremisten, sondern auf eine wirklich gute Art und Weise sehr, sehr klar, finde ich, für einen Fußballer seines Formats sich politisch positioniert hat und gesagt habe, für was für ein Trikot und für was für ein Land er in diesem, also für was für ein Land in was für ein Trikot er spielen möchte. Nämlich eins, das für Vielfalt steht. Und die Kommentare im Netz darunter sind die absolute Hölle. Mhm. Egal auf Französisch oder ob auf Deutsch oder auf Englisch. Guckt euch die nicht an, wenn es euch damit mit dem Thema Rassismus nicht gut geht. Aber das ist für mich jetzt schon ein bisschen ein Moment dieser ganzen EM, weil Fußball ist politisch, Mann.
Ja, okay, sehr schön. Wunderbarer Moment, Mbappé. Also damit sind die Franzosen jetzt hier wirklich gut abgefrühstückt. Ich kann jetzt auch nicht mehr über die rumänischen Fans hier an dieser Stelle sprechen. Ich sage nur kurz, es war eine fantastische Stimmung. Es war richtig laut im Stadion und auch so wie bisher alle Spiele, bei denen ich war, sehr friedlich und fröhlich. Aber um jetzt, damit du nicht drei französische Namen hier nennst und ich drei rumänische.
Ich habe Österreicher gesagt als MVP.
Ah ja, stimmt, Nicolas Seiwald, richtig.
So.
Nicolas Seiwald, habe ich nicht verstanden. Aber dann nominiere ich den Schlusspfiff beim Spiel Slowakei gegen Belgien, wo dann eben die Slowaken wussten, sie haben es tatsächlich geschafft, sie haben diesen Außenseitersieg bekommen. Ich möchte nicht das 1:0 nominieren, weil da so ein klarer Fehler eines Spielers voranging und ich glaube sogar die größere Gefühlsexplosion, wie man ein bisschen unschön sagt, war tatsächlich, glaube ich, dieser Schlusspfiff, wo sie dann wussten, ja krass, wir haben es halt wirklich, wir haben es wirklich hinbekommen. Wir haben zweimal das 1:1 kassiert, zweimal hat es nicht gezählt. Das war schon wirklich was Besonderes und fühlte sich auch so an, dass es auch in Frankfurt im Stadion als so wahrgenommen wurde. Also, mein Moment dieses Spieltags. Nele, das war schön. Das war überraschend emotional, mit dir über diese Spiele zu sprechen.
Ja, quel surprise. Also bitte, sind wir mal ehrlich, ne? Also, darfst mich halt nicht mehr zu Frankreich einladen oder mit mir über ein VAR diskutieren wollen.
Glaubst du, ist es Zufall, dass du heute hier im Rauschpunkt warst? Du kennst
ja,
mich
total.
Doch.
Ja. Ganz, ganz total.
Nein, ich wollte ja hier eine Frankreich-Expertin mit dabei haben und dass wir dann noch so gute andere Spiele mitbekommen haben. Und ich habe halt gesehen, Belgien spielt auch noch, Tedesco, Schalke, Nele. Also weißt du, es war quasi.
Da schließt sich der Kreis.
Ja, also Astrolinski würde sagen, die Sterne standen so, ich musste dich einladen. Und alle Leute, die an Realitäten glauben, sagen, naja, der Max hat sich halt gedacht, er lädt die Nele ein. Also Nele, vielen Dank, dass du mit dabei warst im Rasenfunk.
Sehr gerne, ist wie immer eine Freude.
Mir war es auch eine Freude und ich habe noch eine Ankündigung zu machen, bevor ich den SupporterInnen danke. Und zwar gibt es eine Veranstaltung, die ich besuchen werde, bei der ich eingeladen bin. Am Freitag, den 29. Juni, bin ich zum Kamingespräch im Grünen Salon in Krefeld. Das Thema ist Kommerz, Korruption und Fankultur. Der Fußball im Allgemeinen, also es werden nur die gute Laune-Themen angesprochen, aber ich verspreche euch, es wird gute Laune geben. Eintritt ist kostenlos, ich werde alle Infos dazu verlinken, also kommt da sehr gerne vorbei. Ich freue mich drauf und dann möchte ich mich natürlich bedanken bei allen Supporterinnen und Supportern dieser Episode hier. Ich habe wieder sowohl in Stuttgart als auch in München Kollegen getroffen und mehrfach das Rasenfunk-Prinzip erklärt, das mit dem Crowdfunding, und es haut die Leute von den Socken, ich muss es wirklich so sagen. Und es ist ja auch toll. Und in dieser Folge möchte ich mich bedanken bei Hertha Dretz, bei Sorinho, bei Konrad aus Schöneweide, bei Franz Brunner, bei Max und bei Johann. Ganz herzlichen Dank für euren Support. rasenfunk.de/supportersclub. Da könnt ihr uns unterstützen. Ihr könnt uns auch helfen, indem ihr uns weiterempfehlt, indem ihr uns bewertet bei den Podcast-Plattformen, die es da draußen so gibt. Und indem ihr uns treu bleibt und auch morgen wieder einschaltet, wenn es hier weitergeht, dann mit den letzten Spielen des ersten Gruppenspieltags bei dieser EM. Bis dahin bleibt gesund und macht's gut. Ciao.
Das war der Rasenfunk. Von Ihnen unterstützt. Herzlichen Dank.